9 Wochen Sommerferien, Dienstag zu Mittag fertig mit der Arbeit und natürlich eine gute Pension. Für viele haben Lehrerinnen und Lehrer den einfachsten Job der Welt.
Ja, doch wenn der Lehrberuf wirklich so großartig ist, warum sind dann derzeit rund 6.100 Posten österreichweit ausgeschrieben? Warum hören 42% der Quereinsteiger wieder auf?
Ja, und wie kann man dementsprechend den Lehrberuf attraktiver machen? Was sind die größten Herausforderungen? Unsere heutige Sendung steht da ganz im Zeichen der Bildung.
Ja, und damit willkommen zu Beide Seiten live. Und bei uns kommen heute sowohl Verantwortliche als auch Betroffene zu Wort. Und an dieser Stelle herzlich willkommen Simon Lechner. Sie sind selbst AHS-Lehrer im Kollegium Kalksburg und sind gleichzeitig auch der Personalvertreter der AHS-Lehrer. Vielen Dank.
Guten Abend.
Und auf der anderen Seite begrüßen wir Heinrich Himmer, ehemaliger SPÖ-Bildungsdirektor in Wien und jetzt Wissenschaftssprecher der SPÖ. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke, dass Sie beide heute gekommen sind. Und Herr Lechner, ich würde gleich mit Ihnen anfangen und mit der Praxis, denn dass es an allen Ecken und Enden momentan an Lehrern und Lehrerinnen fehlt, das ist ja kein neues Phänomen. Aber woran liegt das denn jetzt konkret, glauben Sie? Wie ist die Situation auch an Ihrer Schule?
Also das wesentliche Problem ist, dass Lehrerinnen und Lehrer dafür eingesetzt werden, für das sie eigentlich nicht zuständig wären ursächlich. Wir Lehrerinnen und Lehrer haben den wunderbaren Beruf, mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und pädagogisch tätig zu sein. Und unsere Herausforderungen wären immer vielseitiger. Also Dinge, die gar nichts mit dem Lehrersein zu tun haben, stehen dann dem im Weg, dass man eigentlich Lehrer ist.
Ja, zum Beispiel?
Also da gibt's eine ganz brisante Schwierigkeit jetzt mit den deutschsprachigen Musterschülern. Also mit den TAFL-Klasslern, wo es einfach über 40% Schülerinnen und Schülern gibt, die in der ersten Klasse nicht ausreichend Deutsch können, um dem Schulalltag zu folgen. Und das ist ein wesentliches Problem, was einfach Lehrerinnen und Lehrer auffangen müssen.
Mhm. Wie ist die Situation da an Ihrer Schule ganz explizit?
Also an meiner Schule, einem Gymnasium im 23. Bezirk, ist die Situation eine etwas andere. Hier haben die Lehrpersonen damit zu kämpfen, dass sehr viele administrative Aufgaben einfach abgewälzt werden und dadurch die Zeit für die Vorbereitung und Nachbereitung für den Unterricht nicht mehr so gegeben ist, wie man sich das eigentlich wünscht und wozu man eigentlich ausgebildet ist. Mhm. Man muss sich das vorstellen, dass man in den Lehrberuf reingeht, weil man mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte. Und unterm Strich ist eine große Zeit vorm Computer oder in irgendwelchen Formularen.
Mhm. Jetzt fehlen speziell in Wien sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, sehr viele Stellen sind da unbesetzt. Sie waren die letzten Jahre Bildungsdirektor in Wien auch, die SPÖ sowieso seit Jahrzehnten auch in Wien an den Schalthebeln der Macht. Warum ist es denn nicht gelungen, in den letzten Jahren mehr Lehrerinnen und Lehrer auch in diesen Beruf zu bringen?
Also schönen guten Abend und wir können stolz sein auf das, was Pädagoginnen und Pädagogen leisten. Das ist, und der Kollege Lechner hat es ja auch angesprochen, ein unglaublich vielfältiger Beruf und er verändert sich auch laufend. Und das ist, glaube ich, das, was auch viele unterschätzen. Sie haben ja ein paar Witze, über Lehrerinnen und Lehrer gemacht werden, ja auch angesprochen. Ich glaube, dass viele einfach ein falsches Bild auch von Pädagoginnen und Pädagogen zum Teil im Kopf haben. Natürlich müssen heute Pädagoginnen und Pädagogen außer dem Lehrplan vieles andere mitleisten. Da geht es auch viel um Beziehungsarbeit, oft auch als Familienersatz da zu sein. Das bildet sich im Schulbereich oft nicht ab und daher fühlen sich auch viele Pädagoginnen und Pädagogen deutlich überlastet. Ich bin froh, dass die neue Bundesregierung, und Sie haben es ja angesprochen, ich bin Bildungs- und Wissenschaftssprecher der SPÖ, hier Akzente setzt, um Pädagoginnen zu entlasten, aber eben andere Berufsgruppen auch in die Schule zu holen, von den Psychologinnen und Psychologen zum Beispiel, bis über multiprofessionelle Teams, wie das auch in Wien gestartet wurde, damit man eben Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit gibt, auch wirklich zu unterrichten, für die Kinder und Jugendlichen da zu sein. Denn das ist ja unsere Zukunft und daher müssen wir alles tun, da so viel wie möglich Zeit und Energien zu investieren.
Nochmal die Frage, warum wurde das nicht schon gemacht in den letzten Jahren? Und vor allem, wenn es eh so einfach ist, Lehrer zu sein, eben, es gibt ja die bekannten Witze, die haben so viel Ferien, die hackeln eh nichts und am Dienstag ist man fertig, wie der ehemalige Bürgermeister, auch ein SPÖ-Genosse von Ihnen gesagt hat, warum willst du niemand machen?
Wofür er sich dann auch entschuldigt hat und das, glaube ich, jeder, der den ehemaligen Bürgermeister Michael Häupl kennt, weiß, dass er da auch vieles pointiert formuliert hat. Klar ist aber auch, dass der Lehrer- und Lehrerberuf natürlich mehr ist, egal ob jetzt 20, 22 oder 25 Stunden, sondern das ist ein tägliches auch Miteinander zu tun haben mit all den Herausforderungen, die da sind. Und Wien hat ja auch, weil Sie mich darauf ansprechen, in den letzten Jahren vieles dazu beigetragen, dass wir das leisten konnten, was in den vielen, vielen Situationen, die notwendig waren, vom Ukraine-Krieg über die Familienzusammenführung, das alles hat dank der Pädagoginnen und Pädagogen gut funktioniert. Es wurden multiprofessionelle Teams, mehr Deutschförderung, viele Maßnahmen gesetzt. Was schön ist, und das ist eine geteilte Verantwortung von allen, nämlich auch eine gesellschaftliche und politische, dass auch die Bundesregierung, die jetzt neu begonnen hat, eben diesen Schwerpunkt auf Bildung setzt, dass man mit, das ist jetzt die erste Maßnahme, die ja auch schon deutlich kommuniziert worden ist, dass man eben mehr Deutschförderkräfte, das bedeutet auch für Wien eine Verdoppelung der Anzahl. Das heißt, wir können jetzt auch hier, das ist das auch, was Kollege Lechner angesprochen hat, Kindern, Jugendlichen, am besten schon im Kindergarten, aber jedenfalls am Anfang der Schulzeit, dass sie sehr schnell der Unterrichtssprache erfolgen können.
Herr Lechner, wie zufrieden sind Sie oder können Sie
also schon gleich antworten? Das, was ich schön finde, ist, dass man sagt, dank der Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrerinnen und Lehrer fangen einfach die Versäumnisse der Politik jeden Tag aufs Neue auf. Und das ist eine Tatsache, dass die Maßnahmen, die Sie aufzählen, natürlich gemacht werden müssen, aber viel zu langsam kommen. Es ist in Wirklichkeit notwendig, dass nicht 6.200 Lehrerstellen österreichweit ausgeschrieben werden, sondern zusätzlich noch eine hohe Anzahl an Supportpersonal. Das gehört da gleich mit, damit man das Bildungssystem wirklich verbessern können. Ich habe oft den Eindruck, dass wenn die Politik das Bildungssystem verbessern möchte, dass sie immer mit neuen Ideen kommen. Eine gute Idee vielleicht, aber in der Umsetzung sehr schwierig sind die IKM-Testungen. Die IKM-Testungen sollen...
Vielleicht ganz kurz erklären, was das ist.
Ja, gerne. Die IKM-Testungen sollen das Wissen und die Kompetenzen in der Unterstufe und Mittelschulbereich testen. Und dieser Grundgedanke führt zu einem enormen Aufwand, der zum größten Teil außerhalb des Unterrichts zu machen ist.
Aber PISA-Test sozusagen.
Ja, PISA-Test für 14.
Ja, aber zum Unterschied zum PISA-Test, der ist ja anonym, das heißt, da kriegen die einzelnen Schülerinnen und Schüler, die Eltern, keine Information darüber, ganz konkret, was war meine Leistung jetzt daran. Bei den individuellen Kompetenzmessungen, so heißt dieses EKM ausgesprochen, geht es darum, dass die Schule sieht, wie entwickelt man sich als Schule weiter, aber auch das einzelne Kind, der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin sieht, wo stehe ich und wo bin ich im Vergleich zu den anderen, was muss ich noch tun? Denn eines muss man auch sagen, und da gebe ich Ihnen recht, das Testen allein ist zu wenig. Also keiner ist durch häufige Schularbeitswiederholen gescheiter worden, sondern man lernt und wird besser dadurch, dass man Fehler macht. Das muss auch ein Teil von Schule sein, nämlich Fehler machen zu dürfen. Kinder und Jugendliche, die in die Schule kommen, können es ja noch nicht, sonst bräuchten wir es nicht, die Schule. Das heißt, wir müssen aber fördern. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Und weil da ein bisschen die Kritik rausgekommen ist, dass die Politik zu spät reagiert. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass viele, da ist ja auch die Lehrerinnen und Lehrergewerkschaft da ganz starke und deutliche Fürsprecherin dafür, dass man Pädagogik verbessert. Und gerade die Maßnahmen jetzt im Regierungsprogramm zeigen, dass trotz dem Einsparungsdruck, den es ja gibt, wir wissen ja, dass ja viele Milliarden Euro aus der letzten Bundesregierung offen sind, dass wir hier Akzente im Bildungsbereich setzen. Da bin ich froh drüber. Das ist ja einer der Zukunftsbereiche, die wir einfach stärker unterstützen müssen.
Nichtsdestotrotz fehlen jetzt eben ganz viele Lehrer und Lehrerinnen und anscheinend...
Darf ich Sie nur kurz unterbrechen? Die fehlen nicht, sondern das sind die Lehrer und Lehrer, die wir fürs nächste Schuljahr suchen, sind ungefähr 6.000 ausgeschriebene Stellen, das sind Vollzeit, Teilzeit, das heißt in ungefähr 4.000 Lehrer und Lehrerstellen, das sind die, die wir im Herbst brauchen. Mhm. Das heißt, da gehen Leute in Pension, da gehen Leute in Karenz.
Das wird auch im nächsten Jahr noch.
Das wird auch so weiter sein.
Sie
werden jetzt gesucht, bis 9. Mai können sich alle bewerben. Auch meine Bekannten, Verwandten haben sich jetzt zum Teil auf Lehrerinnen und Lehrerstellen beworben. Das heißt, bis 9. Mai werden die gesucht und können Bewerbungen abgeben. Auch ein Aufruf natürlich, das zu tun. Und dann wird man sehen, wo sind Engpässe. Und wir wissen, dass vor allem in manchen Bereichen wir mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Ich möchte aber auch erinnern, dass noch vor einigen Jahren es ja Briefe gegeben hat von einer ehemaligen Bildungsministerin, Elisabeth Gera aus der ÖVP, die gesagt hat, wir haben keine Lehrer und Lehrerinnen. Wir dürfen nicht vergessen. Ja, aber das wirkt nach. Und daher ist es, glaube ich, entscheidend, dass man diesen Beruf realistisch darstellt. Da gebe ich dem Kollegen Lechner auch recht. Zeigt, dass das ein riesiger, herausfordernder Beruf ist, in nicht immer einfachen Zeiten, aber ein sehr, sehr schöner. Ich war ja auch 10 Jahre Lehrer und kann sagen, es gibt keinen Beruf, finde ich, wo man so direkt so viel Konkretes verbessern kann.
Auf die Quereinsteigerinitiative kommen wir dann auch gleich zu sprechen, weil da hören ja auch ganz viele wieder auf, nachdem sie dann Lehrer geworden sind. Aber ganz kurz jetzt auch noch, weil Sie eben gesagt haben, diese Bürokratie, die das Lehrerdasein einfach so viel schwieriger macht, weil einfach so viel zusätzliche Aufgaben dazukommen. Vielleicht auch ganz kurz für alle, die vielleicht selbst keine Lehrer und Lehrerinnen sind oder niemanden in der Schule haben und nicht wissen, wie das abläuft. Wie ist das, wenn ich einen Schulausflug plane, wenn ich einen Skikurs plane oder wenn ich ganz einfach Eislaufen gehen möchte mit den Kindern? Was muss man da alles zusätzlich bedenken als Lehrer oder Lehrerin?
Also es sind so spannende Sachen, die einfach zusätzlich dazukommen von der Politik, um den Unterricht zu verbessern. Ein Thema ist das Einführen der digitalen Grundbildung, dass die Schülerinnen und Schüler einen Umgang mit den digitalen Endgeräten lernen, halte ich für sehr positiv. Aber dann gibt's keine ausgebildeten Lehrpersonen dafür und die Lehrer müssen das quasi aus ihren freien Stücken her übernehmen.
Die vielleicht selber nicht können.
Die es vielleicht selber nicht so können oder sich selber aneignen müssen, also nicht so ausgebildet wären wie in ihren eigenen Fächern. Und die Schülerinnen und Schüler bekommen digitale Endgeräte, da wurden die Lehrpersonen nie gefragt, ob das denn gewünscht oder pädagogisch sinnvoll ist. Und die Lehrpersonen bekommen dann nicht einmal so ein Gerät. Die müssen den Schülerinnen und Schülern das beibringen, bekommen dann aber nicht so ein Gerät aus der Initiative.
Also es, glaube ich, ist unbestritten, dass digitale Bildung ein wesentlicher Faktor ist, den auch alle, die heute in die Schule gehen, auch mitnehmen müssen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Auf der einen Seite kann man natürlich jetzt sagen, wir warten so lange, bis so viele ausgebildete Pädagoginnen da sind, dass Schülerinnen und Schüler auch digitale Grundbildung in den Schulen bekommen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Sondern wir müssen beides gleichzeitig tun. Wir müssen Pädagoginnen unterstützen, das ist, und da gebe ich vollkommen recht, dass man nicht alle Themen, die wichtig sind, zum Beispiel Finanzbildung wäre auch so ein Thema, einfach sagt so, das macht jetzt der Kollege Lechner einfach mit nebenbei, der soll sich das einfach gescheit durchlesen und dann macht er das schon. Ich glaube, das ist ein Weg, so wird es nicht funktionieren. Ja. Also vielleicht sind Sie ein Finanzprofi, dann passt das, aber nicht alle sind das. Das heißt, das, was wir zum Beispiel in Wien gemacht haben, weil Sie auch angesprochen haben, wo Wien da auch deutlich zeigt, was sie tut, nämlich Unterstützung von außen zu holen. Wir haben zum Beispiel bei der Finanzbildung Finanzbildungscoaches geholt von der Arbeiterkammer, von der Wiener Schuldnerberatung, von der Wirtschaftsuniversität. Die gehen in die Klassen und machen das, weil sie dort Expertise haben, natürlich gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen, weil die Pädagoginnen und Pädagogen haben die Verantwortung für die Klasse. Aber man kann auch vieles gemeinsam mit einem wirklich guten Netzwerk gestalten. Das ist, glaube ich, auch heute notwendig, dass wir nicht einfach sagen, wir bilden für alles immer die eine Expertin aus, weil die fehlen uns dann auch irgendwann, sondern wie schaffen wir es, dass wir die alle mit in die Schule hineinholen, die Schultore öffnen und hineinholen die Expertise von Menschen, die sie auch sonst mitbringen. Das führt vielleicht dann auch gleich zu den Quereinsteigern und Quereinsteigern, weil die ja auch mit in den Schulbereich kommen sollen.
Genau, und das ist aber ein spannender Bereich, weil da hat man dann gesagt, okay, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, Quereinsteiger, herzlich willkommen. Jeder, der möchte, sage ich jetzt mal salopp formuliert, kann Lehrer oder Lehrerin werden. So, von diesen Quereinsteigern haben mittlerweile 40% gesagt, ich tue mir das nicht mehr an. Dementsprechend brauchen wir jetzt wieder bis zum Herbst, wie Sie gesagt haben, mehrere tausend Lehrerinnen und Lehrer. Was ist da falsch gelaufen? Woran liegt das, dass auch Quereinsteiger sich diesen Job offensichtlich nicht antun wollen?
Zuerst einmal vielleicht noch ein bisschen zurück. Ich glaube, es hat uns alle auch gefreut, dass viele sich für diesen Lehrerinnen- und Lehrerberuf, die in der Privatwirtschaft zum Beispiel tätig sind, interessiert. Wir haben unglaublich viele Bewerberinnen und Bewerber
gehabt. Aber jeder Zweite sagt mittlerweile, danke, Ihnen immer.
Genau, aber zu Beginn muss man sagen, offensichtlich ist dieser Lehrerinnen- und Lehrerberuf für viele auch durchaus attraktiv, die in der Privatwirtschaft sind, die nicht im Schulbereich sind, weil sie sagen, da können wir was direkt bewegen, was weitergeben an jungen Menschen.
Aber nochmal, wenn jeder Zweite sagt, ich tue mir das nicht mehr an, dann ist das ja kein Zeichen dafür, dass das attraktiv ist.
Genau, da muss man sich anschauen, wie holen wir die an Bord, richtig. Und da muss man sagen, und ich habe ein Lernstudium absolviert und habe mir auch in meinem ersten Dienstjahr, in meinem ersten Schuljahr sehr, sehr schwer getan. Weil du bist in einer ganz anderen Welt, du wirst darauf nicht immer vorbereitet, du hast mit vielen Situationen zu tun, mit denen du in deinem Leben...
Das erste Dienstjahr ist ein perfektes Beispiel für eine schlechte Veränderung. Wir haben jetzt die Induktionsphase und nicht das Unterrichtspraktikum. Wie ist das zu verstehen? Früher hat man sich mehr um die Lehrpersonen gekümmert. Und jetzt werden sie sehr schnell alleine in die Klasse geschickt. Und das ist schon etwas, wo wir
als Gewerkschaft... Weil das Personal fehlt.
Weil das Personal fehlt oder weil einfach Das eigentlich eine Einsparung.
Ja, wobei die Lern- und Lehrausbildung ist ja komplett umgestellt worden. Das kann man nicht mehr 1:1 vergleichen. Heute gibt es eine Induktionsphase, die anders gestaltet ist, wo es mehr Freiräume gibt, auch für Pädagoginnen und Pädagogen. Das ist auch zum Teil finanziell für die Neulehrerinnen und Neulehrer attraktiver. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Aber gerade wenn es um die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geht, da gehe ich davon aus, und das ist auch notwendig, dass wir sie besser begleiten, dass wir sie besser unterstützen, weil man kann natürlich nicht nur jemanden in die Klasse schicken und sagen, du machst das schon. Da gibt es großartige auch Beispiele, nämlich die, die auch gesehen haben, dass sie gut unterstützt werden, aber natürlich auch die, die gemerkt haben, dass dieser Job vielleicht auch für sie nichts ist. Ja, also es gibt da, glaube ich, eine Menge an Facetten.
Weil es anders ist, als man sich vorgestellt hat.
Weil es anders ist und weil es wirklich ein sehr belastender deswegen Beruf ist, weil ich eine Verantwortung habe als Person für 25, oft für mehr junge Menschen, die da in diesem Raum sind und ich die begleiten muss. Und das ist eine relativ große Herausforderung.
Sie müssen sich vorstellen, dass es wirklich sehr schwierig ist, in den Lehrerberuf reinzukommen. Heutzutage bekommt man einen Mentor oder eine Mentorin zur Verfügung gestellt, die ein anderes Fach hat womöglich. Ja, das heißt,
der Mathematiker. Viele unterrichten selbst ja auch fachfremd.
Ja, also das ist wirklich, wirklich sehr spannend, dass einfach dieses Onboarding sich auch durch gesetzliche Änderungen verändert hat und dazu auch geführt hat, dass die Quereinsteiger weniger gut in ihren Beruf reinkommen.
Also hat sich zum Schlechteren verändert?
Ich würde das so gar nicht sagen, weil da können wir, glaube ich, auch drüber diskutieren. Das ist, glaube ich, schon zentral. Es geht einerseits um den Gegenstand und es geht andererseits um die Pädagogik, um das Begleiten, um die vielen auch Herausforderungen, die im Schulalltag sind. Ja, wir kennen alle, also jeder, der sich an seine eigene Schulzeit zurückerinnert, das ist nicht so, dass 25 Leute gebannt immer einem zuhören, so interessant man auch sein mag. Das ist einfach die Herausforderung eines Pädagogen, einer Pädagogin, das vor allem zu schaffen, diesen Spannungsbogen, auch wenn es kritische Situationen gibt, die es auch immer wieder gibt, dass man die gut begleitet. Und wie es ich auch damals in meiner Funktion als Bildungsdirektor, aber auch als Lehrer sehe ich schon, dass wir oft sehr stark diesen Blick auf den Stoff haben, sehr stark auf Mathematik, auf Englisch, auf Deutsch haben und weniger stark auf diese Beziehungsarbeit.
Und aber man geht. Muss ja auch einen gewissen Stoff durchbringen. Man
hat
auch einen
Richtig, Druck, aber ein Quereinsteiger zum Beispiel, der selbst Mathematiker oder Mathematikerin war, den muss ich vermutlich über Mathematik nicht mehr füttern, sondern den muss ich schauen zu begeistern, wie schaffe ich didaktisch, pädagogisch meine Schülerinnen und Schüler mitzunehmen.
Eins muss ich auch noch sagen, zu dem. Es gibt nämlich auch noch eine andere Dimension, warum die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gehen. Und zwar betrifft das die Bildungsdirektion Wien, dass es bei der Einstellung sehr lange gedauert hat, bis die Kolleginnen und Kollegen ihr richtiges Gehalt bekommen haben. Das hat einfach in den Berechnungen überdurchschnittlich gedauert im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und ich denke, dass das auch mitspielt, wenn man am Monatsende dann das Gehalt nicht bekommt, was man eigentlich versprochen hat, dass man dann eher geht.
Also nachdem ja der Wien-Wahlkampf vorbei ist, glaube ich, muss man sich jetzt nicht mit Wien allein beschäftigen, weil diese 42% sind tatsächlich quer verteilt über ganz Österreich. Ja, Wien ist ein großes Bundesland und Wien ist das größte Bundesland, wenn es um die Lern- und Lehreranstellung geht. Also zum Beispiel von den 6.000 ausgeschriebenen Stellen sind rund ein Drittel in Wien ausgeschrieben. Das heißt, natürlich ist dort auch zum Beispiel die Dauer, bis ein Dienstvertrag erstellt wird, weil viele, die aus der Privatwirtschaft kommen, gehen ja davon aus, ich gehe dorthin, rede mit meinem Chef, mit einer Chefin und kriege dann gesagt, wie viel ich verdiene und kriege ein Gehalt gesagt. Das ist ja im öffentlichen Dienst anders. Da muss ich erst meine Zeugnisse abgeben, da wird dann angerechnet, dann kriege ich einen Bescheid dazu. Also das ist ein sehr anderes Verfahren, das natürlich auch für viele vor Herausforderungen steht. Und daher muss man auch, und da steht auch im Regierungsprogramm, den Servicecharakter der Bildungsdirektionen unterstützen, nämlich die Mitarbeiterinnen dort unterstützen, dass sie das auch in einer dementsprechenden Geschwindigkeit schaffen können. Denn man darf nicht vergessen, ein Schuljahr beginnt immer im September und dort fangen alle an. Das heißt, die Dienstverträge von 2.000, 3.000 Lehrern und Lehrern müssen zu diesem Tag da sein. Das ist eine riesige Herausforderung.
Da muss ich 100% zustimmen, es tut sich was. Nach Anstrengungen der Gewerkschaft haben sie Planstellen geschaffen und es wird jetzt schneller abgearbeitet.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für gelungene Sozialpartnerschaft, das ist ja gut so.
Ich möchte ganz kurz noch einhaken, trotzdem nochmal bei der Quereinsteigerinitiative. Wie sehen das die Lehrer und Lehrerinnen an sich? Sind die froh darüber, jetzt eben auch dadurch zusätzliches Personal zu bekommen oder führt das innerhalb des Lehrpersonals auch zu Spannungen, Stichwort pädagogische Ausbildung und Gehälter?
Also das wirklich wesentliche Problem ist der Unterschied zwischen Quereinsteiger früher und Quereinsteiger heute. Es ist so, dass dieselbe Person mit derselben Qualifikation durch das unterschiedliche Dienstrecht viel mehr verdienen kann. Ja, und das betrifft Kolleginnen und Kollegen.
Aber was heißt das mit einer kürzeren Ausbildung, wenn ich jetzt eben Quereinsteiger bin und ich will dann Musik unterrichten, bekomme ich vielleicht sogar mehr Gehalt als der schon
Musiklehrer dort ist?
Okay, wie kann das sein?
Da gab es einen Wechsel im Dienstrecht. Man hat nämlich, und das ist, finde ich, sehr gescheit, gesagt, wir wollen den Lehrern und Lehrern gerade zu Beginn auch ihrer Laufbahn mehr zahlen. Das heißt, die Gehaltskurve so gestalten, dass man nicht mit kleinen Stufen immer weiter wächst, sondern am Anfang schon ein relativ gutes Gehalt zahlt, das nicht mehr so stark steigt. Und dann auch andere Formen von Zulagen. Das heißt, es gibt einfach zwei unterschiedliche Dienstrechte. Eines, das bis 2015
gegolten hat. Aber das Neuere ist prinzipiell das Schlechtere.
Nein, ja, das kann man so nicht sagen. Das ist und schlecht und gut kann man da deswegen nicht sagen, weil es immer sehr stark davon abhängt, was unterrichte ich, wie lange unterrichte ich, wie viele Stunden. Okay. Hier gab es aber auf jeden Fall eine Aufwertung, zum Beispiel der Lehrerinnen und Lehrer in den Pflichtschulen, in den Volksschulen, in den Mittelschulen, wo es darum gegangen ist, dass man, wenn man Lehrer, Lehrerin ist, möglichst auch ein ähnliches Gehalt bekommt.
Das, was wir fordern, ist, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer entscheiden können, ob sie ins alte oder neue Dienstrecht wollen. Das wäre eine wirkliche große Errungenschaft.
Woran scheitert das?
Das liegt daran, dass in vielen Fällen das neue Dienstrecht günstiger ist.
Ja. Also das ist eben genau diese Schwierigkeit zu sagen, das Dienstrecht wurde 2015 verhandelt zu einem Zeitpunkt und man hat bestimmte Stichtage gewählt, wann Leute in dieses Dienstrecht kommen können. Ich glaube, mittelfristig kann man sich immer überlegen, macht es überhaupt noch einen Sinn, zwei parallele Dienstrechte zu haben, die natürlich auch schwierig zu verwalten sind, das ist natürlich klar. Ich glaube aber, das eint uns auch alle, dass Verbesserungen im Lehrerinnen und Lehrer, aber auch im Schulbereich, es geht ja auch um Verbesserungen für Schülerinnen und Schülern und natürlich sind Pädagoginnen und Pädagogen das zentrale Moment von Bildungserfolg, weil wir dürfen nicht vergessen, jedes verlorene Jahr für einen Schüler, Schülerin ist natürlich auch ein verlorenes Jahr für uns alle.
Ich bin mir nicht sicher, ob es in vielen Fällen nicht darum geht, weniger die Situation besser zu machen, sondern weniger schlecht, habe ich das Gefühl. Und wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, wir haben keine Probleme an Österreich-Schulen.
Ja, abschließend muss aber schon gesagt werden, prinzipiell ist es, glaube ich, wichtig, dass einfach der Lehrberuf an sich auch ein bisschen in der Gesellschaft
aufgewertet wird
und anerkannter wird, oder?
Das ist immer gut. Ich glaube, er hat auch ein sehr hohes Standing bei vielen Menschen. Ich rede ja mit vielen Eltern, mit vielen, die sehr, sehr zufrieden sind mit ihren Lehrern und Lehrern. Oft ist sozusagen, man redet über den Lehrer oder die Lehrerin. Mit den einzelnen Lehrern und Lehrern sind sehr, sehr viele Menschen sehr zufrieden. Das zeigt uns auch, dass dieser Beruf ein guter ist.
Ihr habt jetzt letztens mit älteren Kolleginnen im Konferenzzimmer gesprochen und sie lieben es wirklich und brennen dafür, in der Klasse zu stehen und zu unterrichten, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das, was weniger sein soll, ist das Administrative und die zusätzlichen Tätigkeiten.
Gut, dann hoffen wir, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Über die Eltern werden wir uns übrigens gleich noch unterhalten. Die spielen auch eine nicht unwesentliche Rolle natürlich auch im Bildungssystem, die Verantwortung der Eltern. Zum Beispiel, wenn da die Eltern schlecht oder kein Deutsch sprechen, das besprechen wir gleich mit unseren nächsten Gästen. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von unseren Gästen.
Ja, Simon Lechner, vielen Dank fürs Kommen. Und Simon Lechner, vielen Dank für Ihre Zeit. Dank.
Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Fast die Hälfte der Wiener Volksschülerinnen und Volksschüler kann nicht ausreichend Deutsch, um dem Unterricht problemlos folgen zu können.
Ja, im 5. Bezirk, also in Wien-Margareten, sind es sogar fast 90%, die im Alltag nicht Deutsch sprechen.
Kann der Unterricht da überhaupt noch funktionieren? Und wenn ja, wie?
Ja, genau das besprechen wir jetzt mit Christian Klar. Er ist Schuldirektor, Buchautor und bei der ÖVP. Vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Und mit Daniel Landau, Bildungsaktivist und Autor. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Klar, fangen wir mit Ihnen an. Wir haben gerade diese Zahlen auch noch einmal gehört. Die sind auch weithin bekannt. Fast jeder zweite Volksschüler hat Deutsch nicht als Muttersprache. In den Pflichtschulen insgesamt in Wien sind es insgesamt sogar fast 70%, die Deutsch nicht als Umgangssprache haben. Wie ist das bei Ihnen an der Schule?
Naja, ich bin Direktor einer Mittelschule. Da haben Sie schon 4 bis 6 Jahre in der Volksschule verbracht. Und da geht's schon, wir können uns verständigen, außer bei den Schülern, die neu nach, oder Schüler und Schülerinnen, die neu nach Österreich kommen, die können natürlich noch nicht Deutsch, die kommen in eine Deutschförderklasse. Aber das Problem ist natürlich das Niveau, auf dem sie sprachlich, aber auch insgesamt gebildet sind, wenn sie aus der Volksschule kommen. Und das wirkliche Problem ist ja nicht, dass so viele Kinder nicht Deutsch sprechen können, sondern mehr als die Hälfte von diesen Kindern ist in Wien geboren, ist zum Teil 2 Jahre in den Kindergarten gegangen und spricht wenige Worte Deutsch, also nicht genug Deutsch, um sich zu unterhalten, weil dann könnte man ja dem Unterricht folgen.
Wie kann das sein?
Ja, das hat erstens damit zu tun, dass man sich in seiner Community bewegt, dass leider die Vermischung nicht funktioniert, sondern jeder bleibt in seiner Community, die Familien sind unter sich. man braucht ja auch im Krankenhaus, beim Einkaufen, am Markt, wo auch immer, kein Deutsch, sondern kann das in seiner Muttersprache, vor allem in letzter Zeit Arabisch machen. Daher besteht kein Bedarf. Dann kommt man in den Kindergarten, dort können auch alle Kinder die gemeinsame andere Sprache, zum Teil auch die Kindergartenpädagoginnen. Und dann ist man im Kindergarten, lernt weiter nicht Deutsch und dann landet man in der Schule und kommt als außerordentlicher Schüler in eine Deutschförderklasse.
Man kommt also in Österreich ohne Deutsch quasi zu lernen durch, sagen Sie da jetzt. Wie sehen Sie das Ganze, Herr Landau? Also kann das ganze Schulsystem so funktionieren, wenn es schon an den Basics, nämlich an den Deutschkenntnissen scheitert? Und wie könnte man das vielleicht verändern?
Aus meiner Sicht ganz klar nein, es kann nicht funktionieren. Ich möchte das wirklich in aller Dramatik hier auch dem Herrn Direktor klar recht geben oder auch der Fragestellung sozusagen entsprechen. Es braucht eine gemeinsame Sprache. Ich sehe es nicht so, dass es unbedingt notwendig wäre, auch zu Hause Deutsch zu sprechen. Ich lasse es auch noch gelten, wenn man sozusagen im privaten Umfeld auch die Erstsprache, Muttersprache, hat man früher gesagt, lernt. Das ist ja ein Schatz, sozusagen die Sprache zu haben. Aber es ist unabdingbar notwendig, nicht nur für den Bildungserwerb, sondern auch einfach, weil man sich sonst die Zukunft völlig verbaut, hier einfach ganz viele Berufe auch nicht wird ergreifen können. Es ist unabdingbar notwendig, die Sprache Deutsch zu lernen. Was tun? Ja, auch das wurde schon gesagt, das ist sozusagen eine Verteilungsfrage. Wien ist es dramatisch, da haben wir tatsächlich Regionen, da ist es nicht einmal mehr eine Verteilungsfrage, weil da sozusagen ganz, ganz wenig, Sie haben es erwähnt, zum Beispiel im Bezirk Margareten, nicht nur dort, ganz, ganz wenig überhaupt Grundkenntnisse in Deutsch bestehen, also Deutsch als Umgangssprache kaum mehr zu hören ist. Aber es ist gerade so modo überhaupt, wenn man es dann in ganz Österreich betrachtet und das Bildungssystem sollte ja, wenn wir jetzt auch hier in Wien sind, trotzdem sozusagen über ganz Österreich auch konzipiert und gedacht.
Das ist ein weiter Schulweg für die Kinder, wenn sie nach Niederösterreich verteilt werden.
Aber was das meint, ist eine Verteilungsfrage, wenn es zum Beispiel ums Ankommen geht. Einen Punkt, den möchte ich noch hervorgreifen, Sie haben es gerade vorher erwähnt, das ist eine allgemeine Sprachverarmung, die sich gar nicht nur auf Zuzug und Integration beschränkt, sondern die tatsächlich auch bei Familien festzustellen ist, die seit 40, 50, 60, 70 Jahren im Land sind. Also hier braucht es eine gemeinsame Initiative. Ein Punkt, den ich da gleich einbringen möchte, ich bin auch gerade dabei, suche gerade auch Verbünde, das zu machen mit dem Österreichischen Buchclub, zum Beispiel so etwas wie Leselust, Lernlust. Ich glaube, es braucht in der Systematik, insbesondere auch mal noch in Wien, auch eine breite, auch zivilgesellschaftliche Einbindung. Ich glaube, das kann das Schulsystem alleine nicht mehr schaffen. Das können die Lehrerinnen und die Lehrer. Ich schließe mich dem Dank allen Kolleginnen und Kollegen, die sich im faktisch an der Selbstausbeutung herankommen. Das können die allein nicht machen. Es braucht breite Unterstützung.
Was spricht dagegen, weil Sie da gerade einen Einwurf gemacht haben, was spricht dagegen, dass man Kinder zumindest in Wien aufteilt besser auf die verschiedenen Bezirke? Und man sagt, da sind besonders viele Kinder mit Migrationshintergrund, die vielleicht nicht gut Deutsch sprechen, da sind es weniger.
Also der Vorschlag der Kommunen.
Margareten ist ein gutes Beispiel, warum es nicht funktionieren kann, mit 80-90% Favoriten, ähnlich Floridsdorf, Otterkring. Aber man kann ja nicht Kinder eine Stunde Schulweg zumuten, vor allem von welchen Eltern will man das verlangen? Jetzt wohnen Eltern in Döbling und man sagt, dein Kind muss jetzt über die Donau drüber, bring es jedes Mal nach Jedlersee oder nach Floridsdorf halt in die Schule, damit es dort mit nicht deutsch sprechenden Kindern gemeinsam sitzen kann. Da werden sich die Eltern wehren, zu Recht wehren. Es geht ja sogar noch weiter. Inzwischen ist es so, dass mir Jungfamilien sagen, unsere drei Kinder geben wir sicher nicht in eine öffentliche Schule. Das Geld für Privatschule für drei Kinder kostet über 1.000 Euro. Da können wir einen Kredit nehmen und in den Speckgürtel ziehen. Und das machen viele Familien. Sie ziehen aus Wien weg, weil sie Bildung für ihre Kinder wollen, nämlich auf Deutsch.
Wobei der Vorschlag der Grünen bezieht sich ja darauf, dass die Wohnnähe als Kriterium sehr wohl auch noch bestehen bleibt, nämlich als erstes Kriterium. Und es darum geht, dass falls es quasi zwei Schulen gibt, und es gibt ein paar, es wurden ein paar auch genannt, ich glaube übrigens auch gibt es auch so ein Beispiel, wo es eben zwei öffentliche Schulen gibt und bei der einen Schule gibt es eben einen sehr hohen Anteil an Kindern, die nicht als Muttersprache Deutsch haben, und bei der anderen Schule nicht, und dass man das quasi hier...
Ich habe schon verstanden, da gibt es also... Ja. Eltern, deren Kinder sehr gut Deutsch können, die vielleicht auch sehr gut gebildet sind, schon ein bisschen schreiben, lesen können, ihren Namen schreiben oder so. Kinder, die gut auf die Schule vorbereitet sind. Und diesen Eltern sagt man dann, ah, du hast dir eine Schule gesucht, wo es auch andere gibt, die gute Bildung haben. Dann nehmen wir dich jetzt raus und geben dich zu den Kindern, die gar nicht Deutsch können und sich auch keine Schuhe binden können und sonst was. Bildung braucht dein Kind nicht. Und dann erwartet man, dass die Eltern von diesem individuellen Kind das akzeptieren. Ich würde es als Vater nicht akzeptieren. Ich glaube auch, die grünen Politiker, die das vorschlagen, würden es für ihre eigenen Kinder nicht akzeptieren, weil jeder will für sein Kind die beste Bildung.
Ich habe die Idee so verstanden, ich habe jetzt weniger mit Grün oder Rot oder Schwarz am Hut sozusagen und plädiere auch sehr für eine parteiübergreifende Diskussion. Bin dann auch recht froh übrigens, by the way, über die aktuelle Regierung, die das ja auch quasi im Namen versucht. Also ich stimme Ihnen zu, dieses Bussing, wie man das nennt, also die Kinder sozusagen quer durchzufahren, klassisches Beispiel, das immer kommt, ist sozusagen nach Hitzing, wo es dann so viel gäbe und andere so hinführen, das lehne ich auch ab. Ich glaube, dass der Vorschlag tatsächlich darauf abgezielt ist, dass in einigen Bezirken, Margareten, glaube ich, ist tatsächlich hier eine unrühmliche Ausnahme, aber dass in einigen Bezirken, sagen wir mal, 4, 5 Volksschulen, die mit unsichtbarer Hand, wie man das so schön nennt, trennen. Also da gibt es die eine Volksschule, die sozusagen rein sprachlich Deutsch und alle anderen sind dann vielleicht noch Nationalitäten getrennt. Dem entgegenzuarbeiten, das würde ich tatsächlich als einen wertvollen Input. Ich widerspreche auch, dass das unbedingt, dass es einen Bildungsverlust bedeuten würde. Denn diese Kinder, die schon hervorragend Deutsch sprechen und wir brauchen diese Kinder auch, die verlernen es nicht, wenn es gut durchmischt ist, wo tatsächlich einzelne Kinder ihre Sprachkenntnis schon verlernen ist, wenn sie in ein Setting kommen, wo gar nicht mehr Deutsch gesprochen wird. Mhm. Also die Vermischung ist schon, auch wenn man im Blick auf ein zukünftiges Zusammenleben in der Stadt abzielt, es geht ja nicht nur um Sprache, sondern wir wollen ein Aspekt dann einen Mehrwert.
Nämlich aber ich möchte schon ganz kurz ergänzen, ich komme aus dem Sportbereich, es ist noch niemand auf die Idee gekommen, den Talenten von Austria oder Rapid zu sagen, wisst ihr was, die Hälfte von der Mannschaft geht jetzt zu den Pfadfindern trainieren und dafür trainieren Pfadfinder mit euch Nationalteamspielern. Auf die Idee kam noch niemand, weil dann werden die Pfadfinder überall überfordert sein und die zukünftigen Nationalteamspieler werden keine Nationalteamspieler.
Das ist ein guter Vergleich.
Nein, das ist ein unerträglicher Vergleich.
Naja, insofern weiß ich, weil ich der Herr Stronach gesagt hat, aber das war gar nicht so schlecht.
Für die gemeinsame Schule, ich sage Ihnen auch, warum es ein unpassender Vergleich ist, weil es in der Schule ja nicht nur um Sprache geht, es geht auch um
Auch um Mathematik, um Musik, Physik,
es geht auch um Geschichte. Mathematik. Und nicht wie beim Skiteam primär um Skifahren. Natürlich möchte ich die Skifahrerinnen nicht mit den hervorragenden Fußballern gemeinsam trainieren. Deswegen ist der Vergleich mit dem Spitzensportteam ein bisschen hinkend, weil ja Schule wesentlich mehr ist als nur eine spezifische
Sportart. Naja, aber es läuft auf Seven aus. Also wir haben dann eine Elite-Schule, so wie wir Rapid oder Austria Elite-Vereine haben, wo ja Eltern sehr gerne ihre Kinder auch quer durch die Stadt schicken, damit sie bei diesem Elite-Verein spielen können. Das geht also dann schon. Auch mit einer Stunde, dass man hinfährt, weil dafür spielt man bei Rapid oder der Austria. Bei Schule geht's nicht. Was ist Ihr Alternativvorschlag?
Der Alternativvorschlag muss sein, viel früher Deutsch einzufordern, viel mehr auch im Alltag Deutsch notwendig zu machen, einfach wieder dafür zu sorgen, mit Druck, auch mit Sanktionen, dass es Deutsch braucht, sodass alle Kinder, wenn sie mit der Schule beginnen, schulreif, nicht nur mit Deutsch, sondern auch mit allen anderen Fertigkeiten sind.
Welche Sanktionen, welche Art von Druck?
Zum Beispiel gibt's ja die Idee mit 3 Jahren, ich weiß, es ist sehr früh für Sprachstandsfeststellungen, ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, welche Tests da geeignet sind, Sprachstandsfeststellungen zu machen und dann muss das Kind, wenn es die Sprache nicht ausreichend hat, bereits früher in den Kindergarten entsprechend viele Stunden verpflichtend dort verbringen, also nicht nur angemeldet sein und nicht hingehen, sondern eine Kindergartenpflicht wie eine Schulpflicht. Und diese Kindergärten müssen streng überprüft werden. Nicht nur, ob es Toiletten gibt, sondern auch, ob es dort tatsächlich sprachliche Bildung gibt und Fortschritte in der sprachlichen Bildung gibt.
Also, dass die Kinder, die jedenfalls im Kindergarten waren, in einem österreichisch-deutschsprachigen Kindergarten, dass die auf jeden Fall dann in der Volksschule mal einsteigen können und den Lehrer oder die Lehrerin verstehen, was die da an der Tafel
Gefällt der Ausdruck deutschsprachiger Kindergarten. Ich glaube, das wäre zum Beispiel etwas, alle leben von Förderungen in solchen Institutionen, dafür sorgen, dass es nur deutschsprachige Kindergärten in Österreich gibt.
Sagst du das so?
Im türkischsprachigen Kindergarten lernt man sicher nicht Deutsch.
Es gibt vielleicht auch englischsprachige, oder?
Lernt man auch nicht Deutsch, wenn sie nur Englisch sprechen.
Also man muss die Kindergärten, ich gebe da recht, man muss die Kindergärten nur dazu auch in die Lage versetzen. Im Moment ist es so, dass in ganz vielen Kindergärten nicht entsprechende Sprachvermittlung stattfinden kann, weil entsprechende Sprachpädagoginnen, die fehlen ja nicht nur in den Schulen, Thema Lehrerinnenmangel, das ist ja noch ein ganz wichtiges Thema, dass wir on the top auch noch sozusagen haben oder fast on the basics, sondern die fehlen eben auch unter anderem im Kindergarten. Aber ja, es braucht wesentlich mehr, es braucht so viel wie möglich. Und ich möchte noch einmal auf das, was ich eingangs gesagt habe, ich glaube, es braucht auch eine ganz breite Unterstützung von Schule. Schule kann das alleine nicht schaffen. Schule fährt mit, na, vorher war bei Ihnen ja ohnehin auch das Thema, die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben, sei es noch immer nach an Covid, sei es die Ukraine-Krise, sei es jetzt durch den Familienzuzug, auch wenn er jetzt im Moment kurz ausgesetzt werden wird. Aber es sind dermaßen überproportional Probleme, dass die Schule so nicht lösen kann. Es braucht zusätzlich zu diesen vermehrt Sprachkräften auch eine zivilgesellschaftliche Unterstützung.
Schule kann es leisten, wenn es nicht nur fördern, sondern auch fordern und vor allem auch sanktionieren darf und damit nicht nur für die Sprache, sondern auch dafür sorgt, dass die Kinder, die in die Schule gehen, um Schule fröhlich, gut, positiv zu erleben, nicht mehr von Störern, von den sogenannten Systemsprengern gestört werden können. Wer sich nicht ich bin wieder beim Sport, rote Karte, wenn man sich nicht an die Regeln einer Schule hält. Und dann gibt's dort gute Stimmung, gute, positive Kommunikation und dann wird Lernen viel leichter. Wenn man all die Störer in der Schulklasse sitzen lässt und sie quasi noch dafür belohnt, dass sie die Klasse sprengen, dann wird es nicht gelingen.
Also mit Lehrer und Lehrerin, aber da kann das System eben nicht leisten, weil sie diese sozialarbeiterische, und das war auch schon vorher Thema, es braucht eine
Man braucht nur spezielle Klassen eröffnen und die Kinder dorthin bringen.
Ja, aber da braucht es auch Lehrerinnen und Lehrer, die haben wir im Moment nicht. Das ist das sind alle Söhne, ich stimme da auch weitestgehend zu. Es ist einfach, und deswegen bleibe ich dabei, für die Schule, wie sie im Moment aufgestellt ist und auch in der nächsten Zeit, in den nächsten 2-3 Jahren faktisch unleistbar. Warum mir das wichtig ist, das festzustellen und auch zu beharren, weil mir schon ganz wichtig ist, noch einmal zu betonen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Pädagoginnen und Pädagogen auch in den Kindergärten unter den gegebenen Umständen Sensationelles leisten, auch die Schulleiterinnen und alle, die sonst in den im Bildungskanon sozusagen arbeiten.
Aber viele können,
wenn man sagt, Schule könnte es eh, dann suggeriert das ein bisschen, naja,
und es gibt zu wenige.
Und viele sind auch im Burnout, gibt es auch ganz viele Zahlen dazu, aufgrund dessen, dass es einfach nicht mehr machbar ist für eine einzelne Lehrperson, hier so viel Zusätzliches zu leisten zum normalen Unterrichten. Aber bleiben wir vielleicht kurz noch einmal bei dem Werkzeug, das den Lehrern oder Lehrerinnen in die Hand gegeben werden soll, was sie jetzt fordern, damit man hier eventuell diese Systemsprenger, die Sie angesprochen haben, einfach mehr zur Rechenschaft ziehen kann. Da braucht es vielleicht dann gar keine eigenen Klassen, sondern es würde vielleicht reichen, wenn dann eben der Lehrer oder die Lehrerin einfach mehr Werkzeug in die Hand bekommen würde. Vielleicht eventuell schneller jemanden zu suspendieren oder da die Eltern auch der Kinder ins Boot mitzuholen und denen eventuell, es wird immer wieder darüber gesprochen zum Beispiel, dass es da vielleicht auch Geldstrafen geben soll, Geldbußen, wie auch immer.
Schülerinnen und Schüler können jetzt schon suspendiert werden, entsprechend kurzfristig halt.
Nicht als Disziplinarmaßnahme, nur wenn sie andere gefährden in ihrer Sicherheit.
Was eine Disziplinarmaßnahme dann darstellt.
Nein, Disziplinarmaßnahme wäre, wenn es schon genügt, wenn er über den Tisch springt und andere nur mit Wasser anschüttet.
Genau, also mit Wasser anschütten würde ich es eigentlich auch nicht suspendieren, aber das ist vielleicht persönlich.
Das macht sicher den Nassen sehr viel Freude.
Nein, nein, dass das ist bei einer Frau als Lehrerin respektloses Verhalten.
Selbstverständlich, da bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt. Das ist ja auch danke nochmal an der Stelle. Ich werbe jetzt sozusagen für ihr Buch. Ich finde dieses Buch enorm wichtig, weil es etwas thematisiert, nämlich das Umgehen miteinander in der kulturellen Vielfalt. Und es braucht dieses bedingungslose Bekenntnis noch nahe zu unseren Regeln, zu unseren Gesetzen, die anerkannt werden haben. Wo es dann die Spannungsverhältnisse gibt, sind, deswegen habe ich ein bisschen, ich habe es nicht provokant gemeint, gefragt, naja, welche Sanktionen? Suspendierung, wie gesagt, gibt es jetzt, aus welchen Gründen auch immer, kann man von mir aus niederschwellig ansetzen, das gibt schon. Das alleine funktioniert aber offenbar nicht. Ich glaube, das ist dazu tatsächlich, und da wünsche ich mir einmal mehr eine Unterstützung der ganzen Schulen, der ganzen Bildungslandschaft, so etwas wie eine gemeinsame Stimme braucht. Es muss einen Chor brauchen, und da möchte ich durchaus auch ganz bewusst alle Religionen ins Buch holen, die sozusagen sagen, Moment, das kann schon sein, wir haben religiöse Vorschriften, aber hier gibt es österreichisches Recht, hier gilt österreichische Norm, hier gilt auch österreichische Kultur, und die hat über die religiösen Vorschriften gestellt zu werden. Das ist ein Thema, das ja bei Ihnen im Buch auch vorkommt. Das ist ganz wichtig, und da braucht es uns alle gemeinsam dazu. Ich tue mich immer schwer damit, dass sozusagen jetzt, wenn nur die Schule irgendwie Sanktionen machen könnte und das System
sprengen. Also die Eltern halt mit einbeziehen.
Genau, die auch mit hineinzuholen. Die Eltern werden dann, also ich habe schon eine Zeit draußen, die Situation war sicher damals anders, am Schöpfeck unterrichtet, und wir haben eine gute Mittelschule am Schöpfeck, auch keine, auch damals nicht nicht immer nur eine leichte Gegend. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Eltern einen Mehrwert davon erleben, dass sie partizipieren und mittun, dann kommen sie auch nicht alle und man muss sich überlegen, wie kann man sie alle an Bord nehmen. Aber natürlich, wo die Eltern nicht kommen, ich sage es jetzt auch nicht provokant gemeint, ist, wenn sie sozusagen nur vorgeladen werden, eine am Schädel bekommen und dann wieder gehen und das hat sich jetzt für die Schülerinnen und Schüler noch nichts getan.
Das stimmt ja, absolut. Kooperation mit dem gesamten Umfeld, den Eltern, der Familie, Lehrer und so weiter, natürlich auch die Institutionen wie Polizei, Jugendamt und so weiter. Eine gute Kooperation ist wichtig. Mir hat sehr gut gefallen, dieser gemeinsame Chor. Ich nenne es immer Haltung und Rückenstärken. Ich glaube, wir brauchen eine Politik, nicht jetzt die Anzahl der Lehrer, weil das in der Diskussion auch immer vorkommt, sondern wir brauchen eine Politik, die vorgibt, was unsere Werte sind. Zum Beispiel im Thema Antisemitismus und Judenhass, jetzt sehr aktuell, und die auch im Problemfall, im Konfliktfall den Lehrern und Schulleitern, Lehrerinnen, Schulleiterinnen natürlich auch, den Rücken stärkt, hinter ihnen steht, mit Sanktionen, mit Versetzungen, mit neuen Settings, mit welcher Methode auch immer, unterstützend und rückenstärkend ist und Haltung zeigt. Und der gemeinsame Chor, man nennt das dann oft die Kultur oder die, was ist, die Tradition oder wie auch immer es ist, aber die klaren Richtlinien, so leben wir hier, so wollen wir hier leben und du bist hierher gekommen, diese Werte sind wichtig, Gleichberechtigung von Mann und Frau, in der Schule lernen wir und so weiter und so weiter.
Was mir an der Stelle noch einfällt, ich glaube, es ist auch bei Ihnen sozusagen ein bisschen Thema und ich möchte nochmal unterstreichen, es braucht auch für die einzelnen Schulen eine größere Autonomie und die Möglichkeit, auch kleinere Gruppen zeitlich rauszunehmen. Es ist schwer vorstellbar für manche Menschen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, es war vorher auch Thema, warum Quereinsteigerinnen manchmal sehr rasch wieder. Es ist schwer vorstellbar, alle von uns glauben, ja, Schule, das kennen wir, das haben wir ja selber erlebt. Was es aber heißt, sozusagen auf der anderen Seite Katheter, wenn es denn noch einen gibt, zu stehen und rund um die Uhr verantwortlich zu sein für 28, teilweise sind es schon 30 junge Menschen, Kinder, die durchaus ihre Diversität haben, die teilweise absurde Ideen haben, die wir, das ist wirklich ganz schwer vorstellbar. Und das zu tun, das kann ich mir auch nicht, ich habe jetzt ab fast 20 Jahre in Summe unterrichtet, ist tatsächlich etwas, das belastet einen mehr, als man glaubt. Und ich habe in wesentlich angenehmeren Settings wahrscheinlich unterrichtet, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen es heute von mir in den Schulen tun. Also die Möglichkeit auch, kleinere Gruppen zu bilden, da braucht halt einmal mehr auch wieder mehr also, Menschen.
Herr Klar, wie Sie es angesprochen haben, wir haben jetzt an den Wiener Volks- und Mittelschulen einen Anteil von über 40% muslimischer Kinder und Jugendliche. Das heißt, es ist auch eine kulturelle Frage, wie Sie auch schon gesagt haben. Was braucht es da Ihrer Meinung nach, beziehungsweise ist es da getan mit Wertekursen und mit Lehrern, die sagen, okay, wir stehen ein gegen Antisemitismus, wird das ausreichen?
Nein, ich glaube, Wertekurse sind es nicht, es müssen Werteforderungen sein. Es muss ganz klar sein, welche Wertehaltungen in unserem Land vordringlich und für alle gültig sind. Ich nehme wieder das Thema Antisemitismus. Judenhass hat hier keinen Platz. Seit dem 7. Oktober 2023 ein riesengroßes Thema.
Auch an den Schulen nämlich.
Auch an den Schulen, aber ganz insgesamt. Ja. Ein anderes Beispiel, die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat nicht in Frage gestellt zu werden. Religionsfreiheit bedeutet, dass ich den anderen, der vielleicht eine andere Religion hat oder sie nicht so intensiv wie ich betreibe, in Ruhe zu lassen habe und nicht unter Druck zu setzen habe und zu mobben. Es bedeutet aber auch, dass wir andere Regeln bezüglich Ehe und Kinder haben. Bei uns gibt es ein Mindestalter für das Heiraten, das muss auch gelten für Moscheen.
Das gilt aber auch grundsätzlich, also es ist ja verboten.
Aber nicht in der Moschee. Die heiraten ja nicht am Standesamt, die heiraten in der Moschee. Der 25-Jährige, ein 14-jähriges Mädchen, habe ich gehabt.
Was aber verboten ist nach österreichischem Recht.
In der Moschee zu heiraten ist nach österreichischem Recht
nein,
nicht
verboten. Aber es ist verboten, wenn ein erwachsener Mann mit einem minderjährigen Mädchen...
Also noch einmal die Antwort, die ich bekommen hatte. Ja. Ich hatte ein zwangsverheiratetes Mädchen in der 4. Gasse, 15 Jahre alt, habe das dem Jugendamt gemeldet. Die haben zurückgerufen und haben gesagt, also wir haben nachgeschaut, bei unserem Magistrat hat niemand geheiratet.
Weil es eben nicht standesamtlich ist.
Weil es nicht standesamtlich ist und in der Moschee können wir nichts tun. Also das hat sich zu ändern. Man hat hier nicht zu heiraten und man hat nicht zwei Frauen zu heiraten. Man hat keine Kinder, keine Mädchen zu beschneiden und so weiter. Bei uns gelten klare Regeln und das muss ganz laut und deutlich kommuniziert werden und für jeden und jede, die hier leben möchte, gelten.
Vielen Dank, dass Sie das an dieser Stelle heute und hier getan haben. Vielen Dank auch an Sie, Herr Landau, fürs Kommen. Vielen Dank, dass Sie uns da heute auch Einblick gegeben haben in den Schulen.
Dankeschön.
Danke. Vielen Dank fürs Kommen. Und bei uns geht es jetzt weiter nach einer ganz kurzen Pause, und zwar mit Wild umstritten und unserem Kollegen Werner Secker.
Viel Vergnügen. Auf Wiedersehen.